Ich glaube, was mir voll eine wichtige Sache ist, ist Schönheit, aber losgekoppelt von herkömmlichen Schönheitsidealen oder so. Oder also Schönheit hat für mich überhaupt nichts mit Kitsch zu tun oder so, sondern ist eher so, ja, ist für mich fast ein spiritueller Ansatz. Also für mich liegt ganz viel Schönheit in der Ruhe und in im Moment sein und in einer
Zu
Achtsamkeit.
Anna Schebrack kam ich zufällig, genauso wie zu Maria Neu. Mit Maria Neu hatte ich ja ein wunderbares Gespräch, unter anderem um das Thema Kunst oder auch Tagträume und wie sie ihr Studium mit der Kunst verbindet. Und dann kam von Maria Neu die Empfehlung zu Anna Schebrack. Das Interessante, beide kommen aus Tirol, beide sind in Wien ansässig und Anna Schebrack ist auch in der Kunst tätig. Sie ist Bildhauerin, Künstlerin, Goldschmiedin, auch Ökofeministin ist sie unter anderem, also viele Rollen unter einem Hut. Auch Mutter ist sie, das erwähnt sie auch während des Gesprächs und wie sie das alles handelt, das erwähnt sie auch. Und wir sprechen halt auch über ihre Lebensphilosophie, also rund um das Thema oder rund um die Themen Kreativität und Schönheit, was Schönheit zu bedeuten hat, unter anderem auch schonen, woher sie Inspiration nimmt und was sie mit ihrer Kunst und mit ihren Kunstwerken bewirken möchte. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Anna Schebrack. Wie hast du deine Berufung entdeckt, Anna?
Ja, also ich glaube, die war schon immer da irgendwie, auch schon als Kind. Es war immer ganz klar, was sie machen will. Wo die herkommt, das kann ich da nicht gut beantworten, aber ich habe das Gefühl, als hätte da immer schon einen recht einen klaren roten Faden gegeben.
Mit was hast du dich dann als Kind damals beschäftigt?
Also, ich habe erstens, ich bin ohne Geschwister aufgewachsen und glaube, war viel alleine und viel draußen. Bin ja in Tirol aufgewachsen, war viel in der Natur und aber habe auch schon früh einfach daheim viel für mich alleine vor mich hingewerkelt und gemalt und Perlenketten aufgefädelt und ja, und ich bin auch in einem kreativen Haushalt aufgewachsen. Meine Mama ist Musikerin, mein Papa ist auch ein Werkler und so, war irgendwie Kreativität einfach schon in meiner Kindheit stets präsent und auch gefördert.
Warum denkst du, ist die Kreativität nie verloren gegangen bei dir? Wie behält man das ja bei? Weil heute, wenn man schaut, was du heute alles machst, viele verlieren ja dann die Leidenschaft mit der Zeit. Und du bist ja dann dran geblieben. Wie denkst du, war das möglich?
Ja, ein Stück weit ist das was, worüber ich gar nicht nachdenken kann oder was ich gar nicht so, oder ich kann schon drüber nachdenken, aber es ist ganz klar einfach. Also das ist wie so ein innerer Zug oder so ein inneres Calling irgendwie. Also ich muss das einfach machen, was ich mache. Auch wenn es nicht immer ganz leicht ist, gerade wenn es ums Geld verdienen geht oder so. Also das ist dann nochmal ganz was anderes, aber es hat mich nie davon abgehalten, das zu machen, was ich mache. Und für mich ist Kreativität ein Ausdruck von Schönheit in die Welt bringen und ist für mich einfach auch ein Stück weit eine Lebenseinstellung und schon ein guter Grund zu leben, finde ich. Und es ist auch was, was nicht jetzt nur in der Bildhauerei steckt für mich oder nur in, also Kreativität steckt für mich in vielen Bereichen des Lebens, also auch in dem, wie ich dem Leben an sich begegne oder wie meinen Beziehungspersonen begegne oder überhaupt Menschen begegne oder wie auch mein Mama sein lebe oder wie ich der Natur begegne, so, also es steckt in ganz vielem drinnen, es ist schon so eine Lebensessenz für mich.
Weil du die Bildhauerei angesprochen hast. Du bist aber nicht nur Bildhauerin, oder? Also du bist ja auch eigentlich Künstlerin, Malerin, Goldschmiedin, eigentlich ganz, ganz viele Rollen, oder?
Ja, genau. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Das hat sicher damit zu tun, dass ich einfach das Handwerk so liebe und unterschiedliche Materialien sehr schätze und liebe. Ein Stück weit ist es sicher auch ein mich nicht für eins entscheiden wollen können. Genau, ich habe immer wieder mir gedacht, eigentlich ist es ein Blödsinn, so viele verschiedene Sachen zu machen und nichts gescheit, mich nur auf eins einlassen oder so. Inzwischen kann ich das, glaube ich, ganz gut annehmen als meins und wertschätzen und cool finden eigentlich, dass ich so vielseitig unterwegs bin. Ja, genau, also es ist beides. Ich liebe sehr viele verschiedene Dinge zu tun und manchmal fehlt es mir auch ein bisschen an Fokus, nur auf eines oder so. Ist beides da.
Wie befruchten sich die Tätigkeitsfelder untereinander? Und was war als erstes da eigentlich? Also war als erstes dann wirklich die Bildhauerei da, Malerin, Kunst? Was war als erstes da?
Ja, eben, also wie ich schon gesagt habe, für mich hängt das alles voll zusammen und ist einfach das, was mich ausmacht. Die Kreativität und das Schöpferische und das Handwerk und so, das ist ja überall drinnen. Ich mache da irgendwie nicht so ich ziehe da keine Grenzen wirklich. Das ist eine Lebenseinstellung und ja, mich ausdrücken. Und ob das jetzt von außen betrachtet in die Sparte Bildhauerei oder Schmuckkunst oder Zeichnung reinfällt, ist mir eigentlich fast ein bisschen wurscht. Und natürlich befruchtet sich das voll gegenseitig. Und es ist natürlich auch cool, wenn man verschiedene Handwerke und Techniken beherrscht, weil dann, ja, hat man einfach mehr Möglichkeiten oder mehr Tools zur Hand oder so.
Welche Formen bringst du denn dann zum Ausdruck? Oder was bringst du dann in die Welt?
Ja, also ich glaube, was mir voll eine wichtige Sache ist, ist Schönheit, aber losgekoppelt von herkömmlichen Schönheitsidealen oder so. Oder also Schönheit hat für mich überhaupt nichts mit Kitsch zum tun oder so, sondern ist eher so, ja, ist für mich fast ein spiritueller Ansatz. Also für mich liegt ganz viel Schönheit in der Ruhe und im Moment sein und in einer Achtsamkeit, ist auch so ein ausgelutschter Begriff, aber oder in einer Verbindung zur Erde, zu meinem natürlichen Umfeld. Das ist mir alles voll wichtig und Schönheit hängt für mich auch zusammen mit Schonen und damit meine die Erde zu schonen, also mir ist Nachhaltigkeit einfach auch voll wichtig oder Kreisläufe. Für mich hat in so einer schonenden, sanften Haltung, das hat für mich aber auch ganz was Widerständiges. Also ich wehre mich auch gegen zielorientiert durch die Welt hetzen. Also ich tue mir auch schwer mit der Digitalisierung oder mit dieser Schnelllebigkeit einfach, die für mich schon einer kapitalistischen und patriarchalen Welt zugrunde liegt, so. Und ich möchte mich dem, glaube ich, gern widersetzen auf meine so ein bisschen eigenständige und sanfte Art. Und das ist, glaube ich, das, was durch meine Kunst zum Ausdruck kommt, auch. Ja, macht das Sinn? Jetzt habe ich ganz viel angerissen, gell?
Also, es macht definitiv Sinn.
Ja.
Und das, was du ja gesagt hast mit der Schönheit, dass es ja was Entschleunigendes ist oder für die ja mit Entschleunigung zu tun hat oder auch mit Ruhe zu tun hat.
Ja.
Wie kann man sich dann eine Form oder eine Skulptur von dir vorstellen, die was zum Beispiel genau diese eine Sache vermittelt? Ruhe beispielsweise.
Ja, also erstens sind meine Arbeiten, also oft ist die Inspiration für mich, sind es Formen aus der Natur, oder? Ganz oft sind es Blätter, oder Samenkapseln oder so, die mich inspirieren zu einer neuen Arbeit und die kommen zu mir, indem ich draußen bin und in Ruhe bin, also schon die Art und Weise, wie ich auf Ideen kommen oder so, oder wie mir die Muse küsst, das sind immer so ruhige Momente, wo ich Zeit für mich habe, wo ich draußen bin, wo ich mich verbunden fühle und so. Und dementsprechend ist schon allein die Form oder das, an dem ich arbeite, drückt es schon aus und dann sind meine Arbeiten auch sehr unschrill. Also ich mache keine schrillen Arbeiten. Die Farben sind ganz ruhige Farben oder oft einfach auch keine Farben. Ja, die Materialität spielt natürlich auch eine Rolle. Ich arbeite eigentlich nur mit natürlichen Materialien, also sei es Holz oder Ton oder Metall oder Stein. Also es sind alles gewachsene Materialien. Ja, es sind schon, also ich finde, dass eigentlich alle Arbeiten so einen runterholen ein Stück weit. Also man kann versinken in die Arbeiten und hat auch viel Raum, zum selber eigenes rein zu projizieren oder so. Also es ist, alle meine Arbeiten sind nicht so in your face und haben keine so ganz klaren, schlagenden Botschaften, aber wenn man es auch drauf einlässt, dann glaube ich, kommt schon rüber, worum es mir geht. Oder ist zumindest auch das Feedback, das ich kriege von Leuten. Es ist so ein bisschen Kunst für die Seele eher. Also nicht so sehr, meine Kunst ist keine Konzeptkunst oder braucht auch nicht unbedingt voll viel Text zum Erklären oder so, sondern es ist so eine, ja, weiß nicht, so was Feinfühliges,
Gibt es denn auch schrille Kunst, die was dir gefällt?
ja, bestimmt. Also es gibt auch einfach andere Ebenen, wie eine Kunst ansprechen kann. Und ja, ist interessant. Ich war vorgestern auf der Parallel in Wien auf der Messe. Und da gibt es natürlich auch schrille Kunst, die irgendwie was macht mit mir oder die mir irgendwie taugt oder ich finde es witzig oder so. Also das ist ja auch eine Ebene, die einen ansprechen kann, Humor oder so. Und so richtig, richtig auf einer tieferen Ebene berühren, tut mir schrille Kunst aber meistens nicht. To be honest.
Denkst du, dass es die Möglichkeit gibt, dass schrille Kunst Ruhe ausdrückt? Also kann man diese zwei Welten auch miteinander verbinden, deiner Meinung nach?
Also ja, es ist, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also mich beruhigt ein voll knallbuntes Bild oder Skulpturen aus Kunststoff oder so nicht so sehr. Aber was ist schrille Kunst, gell? Das ist ja auch, liegt ja auch im Auge der Betrachterin. Also ist wahrscheinlich auch für jeden Menschen irgendwie unterschiedlich, denke ich mal. Aber ja, ich bin schon, also ich mag einfach gern, wenn es eben nicht zu bunt ist oder so.
Die Frage, die was ich mir nur stelle bezüglich der Bildhauerei, also man sagt ja, das Schöne bei Gemälde und wenn man einen Pinselstrich macht, man kann ja drüber malen, man kann den Strich nochmals quasi überdecken oder integrieren. Beim Bildhauen ist ja Material einfach weg. Das kommt höchstwahrscheinlich nie mehr wieder. Wie hast du Angst, Fehler zu machen? Wie ist es bei der Bildhauerei? Im Gegensatz, du kennst ja die Facette eigentlich auch von der Kunst. Wie sind die unterschiedlichen Herangehensweisen? Wie sehr muss man das Bild schon im Kopf haben?
Ja, also ich finde schon, dass es auch da voll viel Spielraum gibt. Ich habe eigentlich nie Angst, Fehler zu machen. Da, das ist echt nicht so. Also erstens einmal fühle ich mich da schon sehr sattelfest in dem, was ich mache, aber auch das Material verzeiht auch viel. Also da hat man schon mehr Spielraum, wie man denkt. Natürlich kann es auch passieren, also natürlich kann man auch Fehler machen, aber jetzt in der Holzbildhauerei oder auch beim Modellieren sowieso, da ist es ja additive Herangehensweise, also da kann ich ja auch wieder was dazugeben und das Holz verzeiht auch viel, da ist mehr Spielraum, wie man meint und ja, also im Stein ist es so, wenn man da mal falsch schlägt, da kann man schon einfach, da, ja, das ist deppert. Aber das passiert irgendwie nicht. Nein, das passiert mir irgendwie nicht. Und in der Restaurierung zum Beispiel, ich arbeite ja auch in der Restaurierung viel und da kann man ja auch beim Stein, also in der Steinrestaurierung, da wird ja dann auch dazu modelliert. Also da wird nicht alles neu aus Stein gemacht. Also es gibt auch da Möglichkeiten zu tricksen quasi. Aber natürlich ist es nicht so leicht, also ich kann nicht wie bei einer Bleistiftzeichnung einfach was wegradieren oder so, das ist schon klar.
Was kann man sich unter Steinrestaurierung vorstellen?
Ui, jetzt fragst du mich das. Also ich bin überhaupt keine Steinrestauratorin, gell? Aber ich bin Technikerin und arbeite auch für Restauratoren und Restauratorinnen. Und da Also, was meine Aufgabe ist, ist, also Teile, die verloren gegangen sind oder die irgendwie durch Witterung abgetragen worden sind oder wegen Kriegen oder was auch immer, halt Sachen, die kaputt gegangen sind, wieder herstellen und so der alten Form getreu wie möglich. Aber die Restaurierung an sich machen die Restauratoren und Restauratorinnen. Ich bin eher für die Formen halt zuständig. Für die plastischen Formen oder so. Und da tue ich halt so Sachen wie also Ergänzungen machen, Ornamente wiederherstellen und neu aufmodellieren oder Gesichter modellieren. Oft sind es Nasen oder Finger, die fehlen oder so. Das wird zum Teil dann neu gemacht aus Stein oder eben modelliert.
Quasi eine Schönheitschirurgin im weitesten Sinne.
So im weitesten Sinne, ja. Aber ich mag das auch gern. Also ich tue mich voll gern mit so alten Formen beschäftigen. Und genau, und da habe ich aber gar keinen, selber keinen künstlerischen Anspruch, sondern da ist vorgegeben quasi. Und ich mag aber auch das gern, weil es trotzdem braucht einfach das handwerkliche Vermögen und es braucht das Gefühl fürs Material. Und natürlich, wenn man sich auskennt mit solchen Formen und so, dann ist das auch von Vorteil. Und also es braucht auch da eine Form von Kreativität, auch wenn ich jetzt keinen künstlerischen Ausdruck selber mitbringe in der Restaurierung. Aber ich mag das Handwerk einfach auch voll gern. Also ich sehe mich nicht nur als Künstlerin, die unbedingt immer was Neues machen muss, sondern ich mag auch den Teil voll gern in der Bildhauerei. Dass es auch einfach so ein uraltes, gewachsenes Handwerk ist. Das ist ein uraltes Handwerk, die Bildhauerei. Es ist so spannend, finde ich. Die ganze alte Ausdrucksform.
Wo hat die Bildhauerei eigentlich den Ursprung her? Also was waren so die ersten Objekte, sage ich jetzt mal, was unter die Bildhauerei fallen? Weißt du das?
Naja, also ich weiß zum Beispiel, es gibt schon aus der Steinzeit, ich meine, das ist jetzt ein weiter Begriff, das sind viele Jahrhunderte, aber es gibt aus der Steinzeit schon Darstellungen von, oft sind es Darstellungen von Frauen oder von weiblichen Körpern, vor allem, genau, und es gibt uralte Funde von kleinen Frauenskulpturen oder oft sind es auch, oder auch Vulva-Skulpturen oder so, also für mich sind das die Ursprünge der Bildhauerei eigentlich.
Ist Leonardo da Vinci eigentlich ein kann man sagen, ein Vorbild? Weil der war ja auch eigentlich in total vielen Bereichen tätig. Also der war ja genauso, glaube ich, Bildhauerei tätig. Der war in der Kunst, in der Malerei, beim Zeichnen. Also das war ja sehr facettenreicher Mensch. Wie zieht man so ein Vorbild heran? Also unabhängig davon, ob jetzt Leonardo da Vinci zum Beispiel ein Vorbild sein kann, aber wie findet man denn eigentlich ein Vorbild in dem Bereich? Und vor allem auch in verschiedenen Bereichen.
Also ich finde, dass Leonardo da Vinci natürlich coole Sachen gemacht hat und so. Ich habe mir auch Ausstellungen angeschaut und so, klar. Aber wirklich als Vorbild empfinde ich den eigentlich nicht. Für mich, glaube ich, so eine erste Leuchtturmrolle hat für mich, glaube ich, zum Beispiel die Camille Claudel gemacht. Die ist eine voll beeindruckende Künstlerin gewesen, finde ich. Ja, die ist zu mir gekommen, weil ich ein Buch über sie gelesen habe, das ich geschenkt gekriegt habe. Und dann war das einfach sehr beeindruckend für mich, ihr Zugang zu ihren Arbeiten. Die hat auch überhaupt kein leichtes Leben gehabt, war auch ganz lang in der Psychiatrie und ist viel im Schatten von ihrem berühmten Mann vom Rodin gewesen. Also auch so eine der vielen unverkannten Künstlerinnen, die irgendwie ganz wenig zitiert worden sind, und die ist auch ganz arm gestorben. Also ich glaube, die hat nicht einmal ein eigenes Grab gekriegt, also hat irgendwie 30 Jahre lang in der Psychiatrie gelebt oder so, also echt arges Leben, aber halt extremst beeindruckende Arbeiten, finde ich. Und da gibt es auch andere Künstlerinnen eher, die mich ansprechen, auch weil die oft so einen anderen Zugang haben und auch eher gefordert waren, halt ihr Leben und ihr künstlerisches Schaffen zu alles unter einen Hut zu kriegen oder so. Also gestern haben wir den neuen Film über die Niki de Saint-Phalle angeschaut, zum Beispiel. So interessant. Das beeindruckt mich viel mehr wie so Männer-Künstler-Biografien, die irgendwie ihr Ding durchziehen und meistens Frauen im Hintergrund gehabt haben, die ihnen den Rücken frei halten oder sie supporten oder sie den wirtschaftlichen Aspekt irgendwie, also das Management betreiben und so. Genau, also tatsächlich sind sie eher Künstlerinnen, die ich als Vorbild nennen würde.
Wie kriegst du alles unter einen Hut?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also für mich ist, glaube ich, also mir ist mein Mama-Dasein einfach schon sehr, sehr wichtig. Und manchmal frage ich mich wirklich, wie kriege ich das alles unter den Hut? Also es ist auch manchmal gar nicht leicht, der Künstlerin in mir genug Raum zu schaffen. Genau, weil da gibt es einfach die unterschiedlichen Ebenen von Mama sein, Künstlerin sein und Geld verdienen und so das ganze Life-Management halt irgendwie beisammenzuhalten. Was schon einfach voll was Wichtiges ist, ist für mich meine Community, also Freundinnenschaften. Solidarität kommt mal gerade so als Stichwort, also so sich gegenseitig unterstützen. Und trotzdem gibt es auch die Momente, wo ich mich furchtbar alleine fühle und gar nicht weiß, wie ich das alles hinkriegen soll. Ja, also, aber insgesamt geht es das irgendwie dann am Ende doch irgendwie immer ganz gut aus. Ja, aber was mich zum Beispiel furchtbar ärgert, ist, dass, also ich habe ja nicht studiert, das habe ich irgendwie übersprungen, sondern bin gleich eingestiegen ins Arbeitsleben und das zum Beispiel ist was, was mir echt schwerfällt, dass ich einfach bei ganz vielen Sachen keinen Zugang habe, weil viele Dinge beschränkt sind auf Menschen mit Studium, mit Studienabschluss oder so. Und dann kann ich bei manchen Ausschreibungen zum Beispiel gar nicht mitmachen oder so. Und das ärgert mich dann. Und das zum Beispiel würde ich jetzt nicht mehr hinbringen, studieren und Kind und Arbeit und alles gleichzeitig. Voll. Also ist schon immer ein bisschen ein Überlebenskünstlerinnen-Dasein auch.
Würdest du versuchen oder würdest du rückblickend betrachtet das Studium vorziehen? Also würdest du dann ein Studium nur machen? Weil ich denke mal, das ist ja eigentlich das Interessante, oder? Im Studium oder wenn man sich selbst was beibringt, dann muss man sich ja, also dann macht man es halt wirklich aus Leidenschaft und Interesse. Ohne dass ich das jetzt in einem Studium nicht haben kann, das will ich natürlich niemandem unterstellen. Aber dann ist es halt wirklich 100% Leidenschaft, sonst würde man das ja niemals machen. Und es kann ja sein, dass man viel, viel mehr andere Perspektiven und so weiter gewinnt, weil man ganz an, sag ich mal, unüblichen Weg wählt, Dinge zu machen, aus Kulturen zu erschaffen, oder?
Ja, also es gibt schon Momente, wo ich mich ärgere, dass ich es nicht einfach gemacht habe, weil also zu der Zeit, wo ich mich auch bei verschiedenen Unis beworben habe und so, am Ende, also ich hätte eh Plätze gekriegt, ich bin aufgenommen worden und so und habe es dann aber am Ende nicht gemacht. Ich glaube einerseits, weil ich mich nicht so lang für eine Sache committen wollte und zweitens, weil ich einfach arbeiten wollte und ich habe mich eigentlich nirgendwo richtig wirklich zugehörig gefühlt, also so bei den Restauratoren war ich irgendwie zu künstlerisch. Im Kunststudium war ich irgendwie zu handwerklich oder so. Und es war mir eigentlich überall ein bisschen zu viel bla bla. Und ich konnte damit irgendwie nicht so viel anfangen. Ich bin schon so ein Hands-on-Mensch halt. Und ja, genau. Trotzdem ärgere ich mich manchmal, dass ich es nicht einfach gemacht habe, weil dann genau, wäre jetzt wahrscheinlich vieles einfacher. Und gleichzeitig habe ich auch ja, so ein bisschen verrückten Ehrgeiz vielleicht, dass ich es auch ohne schaffe. Und kann es mir einfach in Wahrheit nicht vorstellen, mir jetzt in der Uni zu setzen, mir irgendwie ganz viele Sachen anzuhören. Also es fühlt sich eben so, ja, vieles fühlt sich so oberflächlich und auch ein bisschen heuchlerisch an oder so. Ich weiß nicht genau, aber es ist vielleicht auch voll das Vorurteil. Was ich schon cool finde, ist, dass man halt unter Umständen so gleichgesinnte Menschen um sich herum hat und sich vielleicht auch gegenseitig inspirieren kann und im Austausch ist und Feedback kriegt und Kontakte gewinnt und so. Das sind schon alles gute Sachen. An dem fehlt es mir manchmal. Also ich war schon lang immer wieder auf der Suche nach anderen Künstlerinnen, mit denen ich mich austauschen kann oder so. Und bin es auch nach wie vor. So mein Weg ist vielleicht ein bisschen sturer und eigensinniger und manchmal auch ein bisschen einsamer. Aber fühlt sich auch trotzdem richtig an für mich. Und ich würde nie jetzt sagen, scheiße, dass ich ein Kind gekriegt habe und nicht studiert habe oder so. Also das steht überhaupt nicht zur Frage. Ich bin damals sehr happy, dass das so ist, wie es ist. Manchmal ein paar Steine weniger im Weg wären super.
Wann hat sich zum letzten Mal der Weg für dich falsch angefühlt?
Ja, das weiß nicht, das kann ich so gar nicht sagen. Also ich finde, natürlich sind manchmal blöde Sachen passiert oder so, und doch hat aber immer alles dann wieder zum nächsten geführt. Also irgendwo hat schon alles Sinn gemacht auf seine Art. Ich kann das gar nicht so sagen, dass etwas wirklich falsch anfühlt hat oder dass ich was wirklich bereue oder so. Am ehesten ist vielleicht sowas wie zu viel Vertrauen an Menschen verschenkt, wo es dann herausgestellt hat, dass es missbraucht worden ist oder so. Aber auch das, also auch durch solche Fehler unter Anführungszeichen lernt man ja voll viel, und durch Enttäuschungen lernt man auch was. Das steckt schon im Wort, finde ich. Enttäuschung. Also es ist auch geil, ein Stück weit enttäuscht zu sein, weil man dann eben nicht mehr getäuscht ist und voll, also ich habe da schon überall was mitnehmen können. So.
Wenn du sagst, also da waren ja jetzt sehr viele Dinge in unserem Gespräch dabei, wie Schönheit, Kreativität, Ausdruck verleihen, aber gerade vorhin hast du gesagt, du hast irgendwie den Gedanken, es auch so zu schaffen, ohne Studium. Was meinst du mit schaffen? Weil du hast vorhin erwähnt, dass du schon versuchst, die Gegenwärtigkeit zu leben und du jetzt nicht einem Ziel nach dem anderen hinterherrennst. Wann würdest du denn sagen, dass du es geschafft hast? Oder was gibt es Ziele oder gibt es konkrete Meilensteine? Gibt es Visionen?
Also tatsächlich mache ich meine Arbeiten, weil ich es einfach machen muss. Und das ist voll wichtig für mich. Und ich habe meine Skulpturen bei mir in der Werkstatt hängen, und ich mache trotzdem neue Arbeiten, auch wenn alte noch immer da hängen und noch nicht verkauft worden sind oder so. Also es ist schon so ein ganzer intrinsischer Antrieb einfach. Und ich renne da überhaupt nirgendwo hin, und ich mache auch keine Arbeiten, weil sich die jetzt besonders gut vermarkten lassen oder so, überhaupt nicht. Und trotzdem gibt es schon auch einen Wunsch nach gesehen werden mit dem, was ich mache, natürlich. Und ich mag mit meinen Arbeiten schon Menschen berühren, und es gibt da irgendwo schon einen Wunsch nach Anerkennung vielleicht oder ja, nach gesehen sein. Und das ist auch immer wieder voll da, also bei Ausstellungen oder so, da merke ich das. Das sind dann wie so kleine Erfolge, wenn ich merke, ah, meine Botschaft ist gelandet oder es fühlt sich da gerade jemand wirklich berührt. Also es ist echt schön, das Feedback oft. Was es aber noch nicht so viel gegeben hat, ist so eine offizielle Anerkennung von offizieller Seite oder so. Also ich habe auch werd nicht von einer Galerie vertreten zum Beispiel, oder werd dann manchmal auch bei Ausschreibungen abgelehnt oder so. Und das schmerzt schon trotzdem immer. Vielleicht ist es auch eine Ego-Sache, ich weiß es nicht genau. Oder eben es fehlt einfach an Uni-Abschluss und dadurch irgendwie Bekanntheit oder so, das ist ja auch ein Teil. Und ich bin einfach auch nicht so super gut in der Selbstvermarktung und mag es eigentlich auch nicht. Also ja, ich wehre mir ja auch irgendwie gegen diese Kommerzialisierung und gegen den kapitalistischen Zugang irgendwie auch. Aber es ist trotzdem ein Teil auch. Also genau, ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich jetzt nur von meiner Kunst leben muss. Da habe ich eh mein Handwerk auch und die Restaurierung und so, und das macht mich eh voll happy. Ich glaube, es ist eher so gesehen werden und ja, meine Sprache verwenden können und somit auch ein Stück weit im Kleinen auch zu verändern auf der Welt und ein Stück weit besser zu machen oder so. Oder meinen Beitrag zu leisten, auch zu einer Bewegung, wo es mehr um Kreise geht und mehr um Verbundenheit und so. Ich glaube, du hast es geschnallt, was ich meine, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich höre da ganz offen zu. Und ich finde das total interessant, weil das Thema Anerkennung, das ist, also ich glaube, grundsätzlich haben da sehr viele Menschen eine Schwierigkeit damit, würde ich sagen. Also ich glaube, Anerkennung betrifft uns alle. Ist natürlich auch die Frage, ist es, warum Anerkennung oder warum strebt man nach dem?
Also ich glaube, dass Anerkennung auch eins der menschlichen Grundbedürfnisse ist eigentlich. Also, oder man kann es Anerkennung nennen oder auch soziale Zugehörigkeit oder so. Oder das Streben nach Sinn im Leben. Also ich glaube, das ist schon das, was Menschen unter anderem auch ausmacht. Die Suche nach einem Sinn und nach einer Wirkmächtigkeit.
Erkennst du dich selbst an, Anna?
Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. ja, also ich soll mir schon Anerkennung auf jeden Fall. Und ich bin sicher gleichzeitig meine größte Kritikerin und Zweiflerin auch. Also ich gehe sicher nicht immer ganz nur wohlgesonnen mit mir ins Gericht. Aber da gibt es schon trotzdem sehr viel Selbstfürsorge und Wahrnehmen von dem, was ich so rock immer. Also da, ich kann das schon auch sehen, was ich so leiste. Aber es ist auch nicht immer ganz leicht.
Wenn du sagst, hart ins Gericht gehen, ich glaube, dass das auch eine Schwierigkeit ist bei der eigenen Anerkennung, dass man ab und zu das Gefühl hat, man müsste viel weiter sein. Und ich glaube, dass das die größte Schwierigkeit ist, dann sich selbst Anerkennung zu geben, weil zwischen gegenwärtigem Moment und dieser mentalen Landkarte, wo man hin möchte oder wo man denkt, man könnte da bereits sein, da ist dann diese große Lücke. Und dann entsteht eben diese Unzufriedenheit, glaube ich, weil einfach die Welt aufgrund der Tatsache, dass es so schnelllebig ist, zu einem gewissen Teil dir vorgibt, dass Entwicklungen viel rasanter gehen müssen. Zum Beispiel mit Podcasts. Wenn man viele Podcasts anhört und viele Informationen sammelt oder auch durch Hörbücher, dann steigt dieses mögliche Potenzialfeld des eigenen Seins massiv an, was man in derselben Zeit niemals erreichen kann, meiner Meinung nach. Weil man viel mehr Felder projizieren kann, als wie dem Ganzen nachgehen kann.
Voll. Ja, ich glaube, das ist voll ein Problem unserer Zeit, dass man halt erstens einmal durch Social Media und so oder, keine Ahnung, Instagram halt ständig alles mit oder voll viel mitkriegt von drumherum und das so wie unter die Nasengrieben kriegt die ganze Zeit, was andere leisten, was andere machen und so. Und natürlich ist das was Cooles, dass es da Verbindung, also oder nicht Verbindung, aber das ist so, dass man mitkriegt halt, oder? Was auf der anderen Seite von der Welt irgendwie an Kunst gemacht wird und so. Und das hat so einen befruchtenden Aspekt, aber man ist halt auch die ganze Zeit im sich vergleichen drinnen. Und das ist für mich so richtig giftig, sich ständig zu vergleichen. Ich finde das ganz schrecklich eigentlich, furchtbar. Also voll die Krankheit unserer Zeit auch. Und auch ein Machtinstrument, um eben genau diese Zielorientiertheit und diese Selbstoptimierung irgendwie voranzutreiben oder so. Und es holt einen voll aus dem Moment weg. Also ich finde, dieses ständig connected sein, überall hin und überall seine Augen und Sinne zu haben, macht halt, dass man den Fokus oder den Moment und das Jetzt und das, wo bin ich jetzt und wer bin ich eigentlich und wie spiele ich mich an und was will ich eigentlich gerade sagen, dass man das halt viel leichter aus die Augen verliert. Und ja, ich glaube schon, dass das ein Manipulationswerkzeug ist, um Menschen zu zerspargeln und auch ein bisschen Widerständigkeit aufzubrechen oder so. Also wenn der Fokus verloren geht auf das, worum es jetzt gerade geht, dann geht auch der Fokus verloren auf zum Beispiel wieder borstiges Denken oder Revolutionen oder was auch immer. So, es macht Menschen manipulierbar und leitbar und deswegen ist das mir einfach richtig, richtig, richtig wichtig, im Moment sein und sich das zu bewahren und da widerständig zu bleiben.
Wenn du mal zurückblickst oder in die Zukunft blickst, gibt es, nehmen wir einfach mal die Vergangenheit, nehmen wir mal die Vergangenheit, die Arbeiten, die was du machst, sind es, siehst du immer in der Arbeit den eigentlichen Zweck oder hat es da genauso Arbeiten gegeben, was einfach Mittel zum Zweck waren, wo du gesagt hast, ich muss das jetzt einfach machen und so schnell wie möglich? Oder hast du es zum Großteil geschafft, die Arbeit als eigentlichen Zweck zu sehen, die Skulptur oder das Werk selbst als Zweck zu sehen? Und wie
Ja,
gelingt das? Also,
voll. Also ich tue überhaupt nicht mir eine Botschaft überlegen und ein Konzept schreiben und so und dann mache ich irgendwas dazu. Gar nicht. Sondern ich arbeite echt mit meinen Händen und mit meinem Körper und meiner Seele irgendwie. Also da genau, das ist nichts, was im Kopf passiert. Sondern, also ja. Voll. Ich habe da ganz ein anderer, also an eher so einen erdigen Zugang dazu, oder? Also es ist nicht Mittel zum Zweck, sondern die Arbeiten stehen für sich und dann können sie in einen Kontext gesetzt werden und dann also meine Botschaft spricht ja eh aus mir und der rote Faden zwischen meinen Arbeiten bin ich einfach und es entspringt ja alles einer selben Philosophie oder einer selben politischen Wertehaltung oder so. Aber natürlich können meine Arbeiten in verschiedenen Ausstellungen unterschiedlich kontextualisiert werden und dadurch auch unterschiedlich gelesen werden. So.
wie findet man den Preis für seine Kunstwerke?
Ja, das frag wen anderen bitte. Ja, das ist voll schwer. Also bei manchen. Na, es ist einfach ganz schwer. Da braucht es dann eben schon wieder, sich irgendwie vergleichen oder auch zu überlegen, wie lange habe ich da dran gearbeitet. Aber das ist ja auch nur irgendwas, weil in Wahrheit ist die Arbeit an einem Relief zum Beispiel ja nicht nur die Umsetzung, sondern auch das alles davor, das Zeichnen, das Forschen, das drüber nachdenken, das alles. Also man kann. Ich weiß nicht, ich finde Kunstpreise machen hinten und vorne einfach überhaupt keinen Sinn. Ich finde, das ist ganz viel Gefühlssache oder halt Vergleichung mit anderen vergleichbaren Arbeiten oder so. Aber ich finde, das ist alles recht an den Haaren herbeigezogen und am Ende muss es halt irgendwie stimmig sein, einfach für mich. Aber ich habe erst eine große Arbeit verkauft, ein großes Relief. Und meine großen Skulpturen zum Beispiel, von denen habe ich noch keine verkauft und da habe ich auch noch keine Preise dafür. Also das ist schon sehr viel Gefühlssache und hat für mich dann auch zu tun damit, wo hängt die Arbeit dann und wie sehr wird sie gesehen von anderen Menschen oder verschwindet die in einem Privatraum oder so, weil das möchte ich zum Beispiel gar nicht so sehr unbedingt. Ja, genau. Sehr schwierige Sache mit der Preisgestaltung, finde ich. Leichter geht es bei Zeichnungen zum Beispiel oder so, da ist es irgendwie leichter einzugrenzen. Und meine Arbeiten sind halt auch, also alle Arbeiten sind Einzelstücke, ich kann nichts wirklich vervielfältigen oder so. Ist anders wie in der Fotografie oder.
Aber das ist interessant, dass es einfacher ist, bei Zeichnungen Preise zu finden als Skulpturen. Also, ich denke mir, Skulpturen zu machen, ist ja noch mal schwieriger bei Zeichnungen, oder vielleicht sehe ich das falsch.
Na eben, ja, deswegen ist es aber bei Zeichnungen leichter, weil da kann ich ungefähr sagen, wie lange habe ich gebraucht
Okay.
und was ist es mir sonst wert oder was gibt es noch für einen emotionalen Wert dazu oder so. Da ist es irgendwie leichter und da geht es auch nicht um so riesige Summen. Und also an meinen großen Skulpturen, da arbeite ich zum Teil Jahre und aber auch nicht durchgehend, sondern ich habe immer mehrere Projekte gleichzeitig eigentlich. Oder habe dann mal längere Arbeitspausen, weil ich keine Ahnung, ein Kind gekriegt habe oder oder irgendwelche Restaurierungsjobs habe oder so. Und da kann ich nicht sagen, ich habe so und so viele Stunden gearbeitet oder so, sondern das dauert Monate, Jahre. Und ich tue jetzt auch nicht Stunden aufschreiben oder irgendwas. Also da ist es viel schwerer, da einen Rahmen zu finden. Und außerdem geht es da um riesige Summen. Und das sind jetzt, ist jetzt auch nicht was, was sich jetzt jeder leisten kann einfach oder so. Deswegen, ich finde das eine schwierige Sache, mit so großen Skulpturen. In meiner Wunschvorstellung würden die an Orten, in Orten hängen, wo die irgendwie öffentlich begehbar sind oder so. Also eher irgendwelche Institutionen oder so und nicht so sehr Privateigentum werden von einer Person. Aber das ist alles, das sind Ideen, aber ich habe echt noch keinen konkreten Plan dazu.
Ja, wenn es Ausgeglichenheit und Ruhe impliziert, dann sind wahrscheinlich Krankenhäuser also gute Anlaufstellen, wo viele, viele, viele Menschen dann auch die Kunst betrachten können.
Ja, eh voll.
Auftragsarbeit machst du keine, oder? Also, dass ein Mann oder eine Frau zu dir hingeht und sagt, ich hätte gern für meinen Garten eine 2 Meter große Steinskulptur von einem Buddha. Beispielsweise, das gibt's nicht.
Ja, na, das mache ich wirklich tatsächlich nicht. Also ich bin schon öfter angefragt worden, weil ich ja auch für meine großen Skulpturen die Vorarbeit mache ich ja immer mit der Kettensäge und und es gibt ja voll die Kettensägen-Freaks und voll viel so Kettensägen-Skulpturen und so. Das entspricht mir aber gar nicht. Also das ist überhaupt nicht also es taugt mir einfach überhaupt nicht. Und ich bin schon öfter gefragt worden, ob ich so zum Beispiel aus umgeschnittenen Bäumen, wenn da noch so größere Baumstümpfe dargestellt sind, ob ich da was draus machen mag oder so. Habe ich aber noch nie gemacht und eigentlich ruft es mir auch überhaupt nicht. Da gibt es andere, die da mehr Spaß dran haben, glaube ich. Aber ich mache schon Auftragsarbeiten im Bereich der Schmuckkunst zum Beispiel. Also ich habe schon Schmuckaufträge und da ist es aber eben wieder handwerklicherer Zugang voll. Aber das mache ich schon voll gern. Oder halt in der Restaurierung, das sind ja auch Auftragsarbeiten. Aber für mich irgendwie brauche ich die Klarheit von, geht es da gerade um meinen Ausdruck und meine Kunst, die aus mir kommt, oder ist es eine Auftragsarbeit, dann lasse ich den Kunstaspekt einfach auf der Seite und mache einfach ein Schmuckstück oder Restaurierung oder so. Das kann ich auch und die liebt es sehr. Aber wie gesagt, daher wieder keinen künstlerischen Anspruch in dem Sinne.
Wir nähern uns schön langsam dem Ende, Anna. Ich hätte nur 3 Fragen an dich. Wenn du dich ganz kurz auf diesen Moment einlässt und dich fragst, welche eine Idee habe ich und hatte bisher noch nicht den Mut, es in die Welt zu bringen, welche Idee ist das?
Du meinst jetzt künstlerisch oder überhaupt?
Was dir in den Sinn kommt, kann auch generell sein, allgemein sein.
Und es darf nur eine sein.
Hast du mehr?
Ja.
Komm bitte her damit.
Okay, also es gibt ein Projekt, das heißt Golden Cracks und da geht's so an, also so ein bisschen angelehnt an die Philosophie des Kintsugi, geht's darum, Risse und Narben und Makel also wertzuschätzen und in meinem Fall zu vergolden. Das ist ein Projekt, da habe ich länger davon geträumt oder das auch mal so angerissen, dass ich Menschen einlade, die mit ihren Narben und ihren Geschichten zu mir kommen und ich halt diese fest und vergolde Narben und mache eine Art Fotoprojekt draus. Das ist ein Projekt, das ich so ein bisschen angefangen habe und dann aber tatsächlich irgendwie den Mut verloren habe und auch dann mich wieder woanders hingewendet habe, aber das wäre sowas. Auf einer privaten Ebene wäre es, dass ich gern einmal um die Welt herumreisen würde, am liebsten am Landweg. Also es gibt da auch eine große Forscherinnen- und Abenteuerlust in mir, die noch nicht genügend ausgelebt wurde. Und dann merke ich, habe ich voll die künstlerische Neugier hin zu so ungreifbaren Sachen, also so Qualitäten von Durchsichtigkeit oder so, was man nicht angreifen kann, oder Luft oder ja, so, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber da gibt es auf jeden Fall irgendwas, was mich ruft und wo ich Lust hat, mich damit zu befassen. Ja, genau.
Da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, wie macht man Luft in Kunst sichtbar? Also natürlich, es gibt Symbole dafür, aber andererseits hat die Luft zum Atmen. Also vielleicht eine Inspiration an dieser Stelle, wenn Breathe Becomes Air, ist ein sehr, sehr gutes Buch, bevor ich jetzt gehe, von einem sehr jungen Arzt, der was sehr früh Krebs bekommen hatte, ich glaube Anfang 40. Und ich glaube, dass das, ja eben, es ist Luft, es ist wie Zeit. Wir alle wissen, was es ist, aber wir können es eigentlich nicht beschreiben.
Ja, genau. Nee, da ist eh super, dass du das jetzt ansprichst mit der Zeit, weil das ist eh auch voll das wichtige Thema für mich, so eben Langsamkeit und so. Ja, voll. Also da gibt's irgendwie was mir voll interessiert. Oder Glück ist auch sowas. Also so, ich denke gerne über solche Sachen nach und du wirst auch gern meine Arbeit einfließen lassen. Wie jetzt genau mit der Luft oder mit diesem Unsichtbaren, das aber eben doch so sehr da ist, so wie Zeit, wie man das verhandelt oder Stück weit auch begreifbar macht oder so, glaube ich, das gibt es noch herauszufinden für mich. Ja.
Ich würde jetzt einfach mal die zweite Frage mal in diese Richtung stellen.
Ja.
Was für Skulptur oder was für Objekt oder was für ein Kunstwerk fällt dir ein zur Zeitlosigkeit? Was wirklich Zeitlosigkeit repräsentiert, also Gegenwärtigkeit, was fällt dir dazu ein? Wie könnte man das festhalten? Weil wir wollen ja die Zeit festhalten, aber die Zeitlosigkeit ist ja sozusagen dann das ewige Festhalten der Zeit, weil man sieht, es gibt keine.
Was für ein Kunstobjekt mir dazu einfällt, meinst du?
Ja.
Boah, gar nicht leicht. Also irgendwie denke ich gerade eher an ein Material oder ich denke gerade eher an fast sowas wie Landschaften oder Berge oder so. Also es gibt so Wesen, die schon so, so, so viel erlebt haben und die also schon längst da waren, bevor es die Menschen gegeben hat und auch noch ganz viel länger da sein werden und vielleicht auch die Menschen überleben. Und das sind dann eben eher so, ja, Berge zum Beispiel oder auch Bäume, also. Aber das sind jetzt keine Kunst, also keine Kulturobjekte in dem Sinne, sondern, aber das ist auch was, was mich interessiert eigentlich, die Schnittstelle zwischen Kultur und Natur. Also, ich finde, dass Bäume trotzdem auch was extremst Künstlerisches haben können, oder man kann solche Formen eben auch künstlerisch verhandeln oder sich davon inspirieren lassen. Aber ich glaube, es ist eigentlich nicht so ganz das, was du meinst, gell?
Es zielt darauf ab. Also das, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wie man Zeitlosigkeit vielleicht festhalten kann als Objekt, hängt schon mit der Gedankenwelt da zusammen, unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, wie man das am besten darstellt. Aber Zeitlosigkeit befreit ja auch von Gedanken, weil Gedanken drehen sich ja entweder um die Vergangenheit oder um die Zukunft. Aber eigentlich in der Gegenwärtigkeit ist man ja quasi Gedanken befreit, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Naja, die Gegenwart, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht unbedingt so. Also die Gegenwart gibt es immer nur in mit dem Blick auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Oder es gibt immer nur die Gegenwart und gibt die Zukunft und die Gegenwart eigentlich und die Vergangenheit eigentlich nicht. Also
Schwierige Frage am Ende.
ja, ich habe jetzt auch total eindrücklich die Momo und den Beppo vor Augen. Also Momo von Michael Ende, wo es ja auch genau darum geht oder ganz viel um das geht. Um die Stundenblume und der Beppo zum Beispiel und auch die Momo, das sind für mich zwei volle Leitfiguren irgendwie. Der Beppo, der sagt eben, wie ein Blick, ein Atemzug, ein Besenstrich oder so. Also so dieses nicht irgendwo hinhudeln oder irgendwo hinwollen, sondern im Moment sein und eins nach dem anderen machen und das bei voller Achtsamkeit oder Bewusstheit. Und die Momo, die eben so viel am Lauschen und Hören ist und auch nicht irgendwo hin will oder so. Genau, die fallen mir da jetzt gerade dazu ein. Aber ja, ganz habe ich die Frage noch immer nicht beantwortet. Für die nicht und für mich auch nicht mit diesem Objekt der Zeitlosigkeit. Ja, vielleicht muss die offen bleiben. Weiß nicht genau.
Vielleicht ist es ein Kunstwerk, was uns alle umgibt, im Moment, aber nur die, die was es ja auch versuchen, sich vorstellen zu können, finden dann dieses Objekt in jeglichen Dingen des Lebens vielleicht. Vielleicht ist
Ja,
das
aber
dann
das
so.
ist auch nicht so sehr Objekt, sondern sowas eher so eine Qualität wie Verbundenheit. Also ich glaube ganz fest dran, dass alles in irgendeiner Weise miteinander verbunden ist. Und man meinetwegen kannst du es auch Liebe nennen, whatever. Das ist jetzt so, also der ultra am meisten ausgeschlachtetste Begriff überhaupt, aber in der Essenz eigentlich voll was, ja, oder so eine Lebenskraft oder so. Das ist was, was uns immer verbindet und immer umgibt, und aber oft eben nicht so, sichtbar oder spürbar ist für viele oder so, oder wo viele davon abgekoppelt sind. Ja. Oder auch Schönheit. Also das sind alles so Begriffe, die sowas dafür muss man sich halt auch öffnen wollen oder hinschauen wollen und die kleinen Wunder des Lebens wahrnehmen wollen. Ja. Boah, aber das ist jetzt schon wieder sehr weit weg von dem Objekt. Mit dir kommt man ganz schön ins Philosophieren und Nachdenken. Eine schöne Sache.
Ich bin auch noch beim Nachdenken. Auch bei mir hängt die Frage noch nach. Ich würde zum Ende kommen, zur letzten Frage, liebe Anna. Ich bin mir sicher, wir hören uns einmal wieder. Vielleicht haben wir dann beide eine kongruente oder passende Antwort gefunden. Die letzte Frage, liebe Anna. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Ja, also, was möchte ich noch sagen? Ich muss sagen, ich bin jetzt echt schon ziemlich, also mein Hirn ist jetzt schon gut leer. Aber ja, also wahrscheinlich ist es wieder einfach ein tief durchatmen und im Moment sein und widerständig bleiben und offen sein für die Schönheit der Welt und für die Verbindung und nieder das Patriarchat und ja, so, also der Aufruf zu einer sanften und nachhaltigen Wiederborstigkeit. Vielleicht ist es einfach das.
Ein schöner Appell, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Anna. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Voll schön war's. Danke.